Zum Gebet lese ich Psalm 50, Vers 4 und 5. Er ruft dem Himmel droben zu und der Erde, damit er sein Volk richte. Doppelpunkt. Versammelt mir meine Getreuen, die den Bund mit mir schlossen über dem Opfer. Herr, wir danken dir für diesen Tag heute, wo wir daran denken, dass du nicht im Tod geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist. Du hast dich selbst nicht auferweckt, sondern durch die Herrlichkeit des Vaters konnte der Tod dich nicht halten. Das heißt nicht, der Tod wollte dich nicht halten, der Tod konnte dich nicht halten. Die Wehen des Todes, sagt die Schrift, mussten aufgelöst werden, sodass der Tod für immer seinen Schrecken verloren hat für diejenigen, die glauben. Er hat dem die Macht genommen, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Und so können die durch Todesangst geknechtet sind, frei werden. Herr, wir danken dir für diesen Triumph, für diesen Sieg. Wir rufen das aus, dass wir durch deinen Tod gerecht gesprochen wurden und dass wir durch deine Auferstehung leben. Herr, wir preisen dich darüber. Und wir bitten dich, dass du heute diesen Abschluss unserer Predigtreihe, dass du dich verherrlichst, indem du uns nochmal offene Ohren gibst, offene Herzen gibst, dafür zu hören, und dass du uns Weisheit gibst, die Dinge, die wir hören und auch die, die wir in den letzten Sonntagen gehört haben, einzuordnen, richtig zu verstehen und darin zu wachsen und vor allen Dingen zu wandeln. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Heute ist der letzte Teil. 8 Predigten. Wie schnell die Zeit vergeht. Zum Thema Bund. Wir haben in den letzten 8 Wochen einen ziemlichen Rundumschlag gewagt zu dem Thema. Und ich hoffe, dass sich jeder von euch was mitnehmen konnte. Aber es ist nicht nur was dafür, dass ihr euch das mitnehmt, sondern es ist was dafür, was ihr euch mitnehmt und weiterentwickelt. Das heißt, dass dieses Paradigma, diese Sichtweise des Bundes, dass wenn ihr die Bibel lest, egal ob Altes oder Neues Testament, dass das immer wieder auftaucht, dass ihr das immer wieder seht und dass ihr es jetzt viel besser verstehen könnt, was es bedeutet. Und dass es euer ganzes Leben durchzieht, dass ihr euch selbst versteht als Bündnispartner Gottes. Dass ihr so betet wie Bündnispartner Gottes. Dass ihr die Verheißungen Gottes als Bündnisverheißungen seht. Und dass ihr eure Verpflichtung in diesem Bund auch seht. Dass ihr von der Sünde Abstand nehmt, dass wir seinen Namen bekennen, auch in Verfolgungen. Und dass wir glauben, ihm vertrauen. Halleluja. Danke, Jesus. Und heute möchte ich die ganze Sache abschließen. Und die heutige Predigt wird den Titel Bündnisbeziehungen tragen. Bündnisbeziehungen. Es scheint irgendwie, dass die ganzen 8 Predigten Themen abdecken, die sonst im Leib Christi ziemlich unterbeleuchtet sind. Und auch dieses Thema der Beziehungen, die wir untereinander haben, also es wird sehr viel über Beziehungen geredet und so weiter, aber mit dem Bund wird das sehr selten in Zusammenhang gebracht. Und wir sehen die Apostelgeschichte als eine Art Utopia, wo die Christen damals wie in einem Märchenwald lebten und alles gemeinsam hatten. Und wir sehen das als etwas Unerreichbares, was mit uns nichts zu tun hat. Aber wenn wir das im Kontext des Bundes sehen und unsere eigene Kultur als etwas Fremdartiges absehen und ablegen und die Christuskultur annehmen, dann ist das alles erreichbar. Dann ist das alles wirklich und kein Traum mehr. Und dann ist es, dann kann es zu sichtbarem Erlebten sein. Und dann kommen wir an den Punkt, dass Ungläubige zu uns in unsere Mitte kommen und sie können es nicht fassen, wie wir leben. Und vieles von dem hat mit unserem Denken zu tun, wie wir Dinge wahrnehmen, wie wir Dinge sehen, wie wir über Dinge denken. So, es ist ein spannendes Thema. Ich lese nochmal diese Schriftstelle, die ich gerade vor dem Gebet vorgelesen hatte. Psalm 50, Vers 4 und 5. Das ist eine Vision für das Endgericht, welches Gott ausrufen wird. Und er sagt, bevor er die Welt richtet, sagt er, versammelt mir meine Gerechten. Versammelt mir meine Gerechten, oder meine Getreuen, Entschuldigung, meine Getreuen, die, die mir geglaubt haben, die den Bund mit mir schlossen über dem Opfer. Was für eine herrliche Beschreibung von Gemeinde. Wir haben den Bund geschlossen über dem Opfer. Das ist das, was wir am Freitag hier gefeiert haben in einer Andacht. Wenn du nicht kommen konntest, dann tut es mir sehr leid für dich, weil es war wirklich schön, war wirklich gut. Wir haben über dem Opfer Jesu einen Bund miteinander geschlossen, mit Gott und uns. Gott hat über dem Opfer uns die Hand gereicht und wir konnten allein wegen dem Opfer ihm die Hand zurückreichen, konnten sagen, ja, wir wollen. Lass uns mal Epheser Kapitel 4 aufschlagen. Verse 1 bis 6. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Und jetzt erklärt er, wie wir der Berufung würdig wandeln. Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren. Ist jetzt nicht mein Thema, aber wir bewahren die Einheit, wir schaffen sie nicht. Ach, diese Versuchung immer abzubiegen da, aber danke Jesus. Dass wir die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid zu einer Hoffnung, eure Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in euch allen ist. Wir alle, die wir an Christus Jesus gläubig sind, die wir ihm nachfolgen, die wir ihm hingegeben sind, sind miteinander verbunden. Vielleicht denkst du jetzt, oh, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir die Sache nochmal überlegt. Egal, was der andere für eine Nase hat, egal, was der für eine komische Lehre glaubt, egal aus welcher Denomination der kommt, egal, ob der nun Krawatte oder T-Shirt trägt oder ob er babybesprengt ist oder groß getauft oder ob er in Zungen redet oder sagt, das ist vom Teufel. Mit allen, die an Christus Jesus gläubig sind, die ihm hingegeben sind, die ihrem Herrn als Heiland und als Gott dienen, sind wir verbunden. Ich habe das schon mal erzählt, mit meinem Bruder verbindet mich nicht viel. Der ist der übste Dynamo-Fan, ja, der wird auch so ein T-Shirt, so ein Pullover anziehen. Der rennt da ins Stadion und habe ich überhaupt gar keinen Zugang dazu. Ich war da einmal mit, okay, war eine interessante Erfahrung. Mein Bruder ist sehr sportlich, bei mir äußerste Fehlanzeige. Und dann gibt's andere Dinge, die ich mache, die er nicht gerne macht und andere Dinge, die er macht, die ich nicht gerne mache und es verbindet nicht besonders viel. Aber trotzdem sind wir untrennbar miteinander verbunden, weil wir denselben Vater haben. Das ist unsere Verbindung. Selbst äußerlich sehen wir nicht besonders gleich aus. Alle denken immer, das ist dein Bruder? Weil wir denselben Vater haben, sind wir miteinander verbunden. Und dasselbe gilt für uns als Christen. Wir sind untrennbar miteinander verbunden, weil wir denselben Vater haben. Und bekanntlicherweise kann man sich die Familie nicht aussuchen. Die Schwiegerfamilie schon. Aber ich habe mich auch von meiner Frau blenden lassen. Halleluja. Du kannst dir deine Brüder, deine Schwestern und deine Eltern nicht aussuchen. Die kriegst du, die musst du so nehmen, wie sie sind. Und da kannst du machen, was du willst, du kannst wegziehen. Die Verbindung bleibt immer bestehen. Es ist deine Familie. Und genauso ist es auch mit uns als Christen. Wir sind miteinander verbunden. Und das meine ich mit Bündnisbeziehung. Wir haben alle denselben Bündnispartner. Und das ist Gott. Und weil wir alle denselben Bündnispartner haben, sind wir über ihn alle miteinander verbunden. Und das ist total entscheidend. Es ist nicht so, dass wir untereinander Bündnisse schließen. Der einzige Bund, den Jesus bestätigt hat, ist der Ehebund. Alles, was darüber hinausgeht an Bündnissen von ich bleibe mein ganzes Leben lang hier in der Gemeinde oder wir bleiben für immer Best Buddies oder ich vertraue dir für immer. Gefährlich, 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 solche Festlegungen. Das sind Bündnisse, die sind nicht durch den Geist Gottes inspiriert und die würde ich auch niemandem empfehlen. Weil du weißt nie, wie verrückt der andere werden kann. Das weißt du nie. Der einzige Bund, den Jesus bestätigt hat, ist der Ehebund. Weil das der geschützte Rahmen für Familie ist, weil das der geschützte Rahmen ist, um Kinder aufzuziehen und Kinder hervorzubringen und weil der Mann und die Frau ein Gegenüber brauchen, um sich zu ergänzen. Alle anderen Bündnisse an Gemeinden, an Werke, an Dienste oder sonst irgendwas oder untereinander, haltet bitte Abstand davon. Wir haben aber Bündnisbeziehungen, oder unsere Beziehungen sollten von Bunddenken geprägt sein, weil wir mit Gott verbunden sind. Er ist unsere Verbindung. Halleluja. Danke, Jesus. Damit meine ich nicht, um das nochmal möglichst theologisch korrekt darzustellen, damit meine ich nicht Menschen, die sich Christen nennen, aber keine Christen sind. Das ist ein großer Irrtum. Ich habe neulich jemanden getroffen und der hatte dieses sehr auf dem Herzen, diese Einheit zu schaffen im Leib, Einheit zu bringen und ja, Einheit zu schaffen. Und er hat gesagt, na, die sind doch auch Christen, mit denen muss ich doch auch irgendwie den Frieden und die Einheit und alles suchen. Und dahinter steckt der Irrglaube, dass wir nur weil jemand sagt, dass er Christ ist, heißt das noch lange nicht, dass er Christ ist. Ich habe 17 Jahre meines Lebens gesagt, dass ich Christ bin, aber ich war kein Christ. Und bin dankbar, dass ich eines Tages erleuchtet worden bin. Das war der erste Schritt auf dem Weg in meine Erlösung, zu erkennen, dass ich gar kein Christ bin. Als jemand, der überhaupt nichts mit Christentum zu tun hatte, zu mir gesagt hat, David, wir sind nicht christlich genug für das und das. Und ich auf einmal hat Gott mir die Decke weggenommen, ich habe gesehen, ich bin gar kein Christ. So, wir suchen nicht die Bündnisbeziehung zu Menschen, deren Herr nicht Christus ist. Paulus ermahnt seinen geistlichen Sohn, von den Abgefallen, als er da über diesen großen Abfall in der letzten Zeit spricht, 2. Timotheus Kapitel 4, glaube ich, sagt er zu ihnen, von diesen wende dich weg. Mit denen sollen wir nichts zu tun haben. Mit denen sollen wir auch nicht die Einheit suchen. Und schon gar keine Bündnisbeziehung. So, ich hoffe, ich habe das klar genug formuliert. Halleluja. Es gibt zwei Ebenen der Verbundenheit. Ich versuche, die erste nur anzureißen, obwohl das verführerisch ist, da noch länger drüber zu sprechen. Es gibt zwei Ebenen der Verbundenheit. Die erste Ebene ist, alle Heiligen an allen Orten und zu allen Zeiten. Alle Heiligen an allen Orten und zu allen Zeiten. Lass uns mal Hebräer Kapitel 12 aufschlagen. Vers 22 bis 24. Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zum Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. der Autor vom Hebräerbrief stellt ja den alten Bund mit dem neuen Bund gegenüber und er sagt, am alten Bund seid ihr gekommen zum Berg Sinai, zu diesem Feuer und dem Beben und so weiter. Und dann sagt er, ihr seid nicht dahin gekommen, ihr seid zu etwas anderem gekommen. Nicht zu einem sichtbaren Berg, zu einem sichtbaren Gebot aus steinernen Tafeln, nicht zu einem sichtbaren Feuer, nicht zu einer sichtbaren Erschütterung, sondern all diese Dinge sind unsichtbar. Wir sind gekommen, Vers 23, zu einer Festversammlung. Halleluja. Da ist eine unsichtbare Festversammlung. In der Offenbarung kannst du davon lesen. Eine unsichtbare Festversammlung, die für uns nicht sichtbar ist und nicht hörbar ist, aber die sehr laut ist. Und sehr herrlich und sehr groß und ewig. Und da wird ein Lied gesungen. Das Lied heißt, würdig ist das Lamm. Okay, es gibt noch mehr Lieder. Das Lied des Mose wird auch gesungen. Zum Beispiel. Offenbarung Kapitel 15. Sie hatten Harfen und haben das Lied Mose gesungen. Interessantes Studium, was es so für Lieder im Himmel gibt, wenn du dir das Lied Mose anschaust. Da ist der hauptsächliche Inhalt von du bist gerecht, du bist heilig, wir sind verloren, wir sind Sünder und haben die Hölle verdient. Das ist das Lied des Mose. Halleluja. So, zu dieser Festversammlung sind wir gekommen. Und bei dieser Festversammlung sind nicht nur wir von der Netzwerkgemeinde, die rufen, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, sondern da sind Myriaden, also unzählbare viele Engel. Da sind die Boten Gottes, die Engel Gottes, die dienstbaren Geister, die da sind und ihn anbeten. Sie wissen nicht viel von der Erlösung, sie können nur staunend zuschauen. Deswegen hört es da noch nicht auf. Wir sind gekommen zu Myriaden von Engeln und zur Gemeinde, wie heißt es hier, zu Zehntausenden von Engeln, Vers 23, zu der Festversammlung, zu der Gemeinde der Erstgeborenen. Die Gemeinde der Erstgeborenen, das sind alle die, die durch Jesus Christus erlöst sind. Diejenigen, die verwandelt sind von ihm. Wir sind gekommen zueinander. Er nennt uns die Gemeinde der Erstgeborenen, weil wir durch ihn im Erstgeborenen selbst sind, sind wir die Gemeinde der Erstgeborenen. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Die erste Person jemals, die so verherrlicht wurde, so quasi das darstellt, was eigentlich ein Mensch sein sollte. Und in ihm sind wir. Wir sind die Gemeinde der Erstgeborenen. Und damit aber nicht genug, ja, also die im Himmel angeschrieben sind, im Buch des Lebens, hatten wir letzte Woche auch. Wir sind zu Gott, dem Richter über alle gekommen, Halleluja. Nicht zum Vater, sondern zum Richter. Danke, Jesus. Und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Wir sind zu einer Versammlung gekommen, wo also Engel sind, wo wir als die Erlösten sind, wo Gott ist, wo Jesus als der Mittler eines neuen Bundes sind und wo die Geister der vollendeten Gerechten sind. An diesen Ort, wo wir gekommen sind, der im Himmlischen ist, dieser Ort, wo unsere Erlösung gefeiert wird, sind alle Geister, das heißt die unsichtbaren Teile, all derjenigen, die vor uns geglaubt haben. Und auch die alttestamentlichen Gläubigen werden Heilige und Gerechte genannt. Nur wenn du ein oberflächliches Bibelwesen hast, denkst du, na nur Jesus und das geht ja nur um neuen Bund und das stimmt nicht. Matthäus 27, wir haben es am Freitag gelesen. Als Jesus starb, öffneten sich die Gräber und die entschlafenen Heiligen kamen daraus hervor und gingen umher in der heiligen Stadt. Wow, das ist krass. Ich will mal wissen, was mit dem passiert ist. David war nicht dabei. Der ist in der Apostelgeschichte, wird noch gesagt, sein Grab ist bis auf diesen Tag unter uns. Halleluja. Aber die anderen waren dabei. Einige Heilige sind auferweckt, als Jesus starb. Danke, Jesus. So, wir sind gekommen zu einer Versammlung, wo alle die, die vor uns gewesen sind, auch sind. Die im Alten Testament in Israel, da ist ein Noah, ein Abraham, da ist alle möglichen Leute sind da. Und wir sind in derselben Gemeinde. Sie alle singen dasselbe Lied, würdig ist das Lamm. Wir sind verbunden mit ihnen. Eine Seite zurückblättern. Kapitel 12, Vers 1. Wir kennen ja Kapitel 11, die sogenannten Glaubenshelden, die einer nach dem anderen aufgezählt wurden. Und dann heißt es in Kapitel 12, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Die Wolke von Zeugen ist um uns. Alle diejenigen, die uns vorangegangen sind im Glauben, die so viel geopfert haben, so viel riskiert haben, ein John Wesley, ein John Bunyan, ein Martin Luther, alle möglichen aus der Kirchengeschichte, die du dir vorstellen kannst, die den Weg bis zu Ende gegangen sind, ein Whitfield, William und Kathleen Booth, die die Heiße Armee gegründet haben, die so oft mit Steinen beschmissen wurden, sie sind vorangegangen und die Wolke der Zeugen, die bilden eine große Wolke, ist um uns herum und sie beobachten uns. Wir sind mit ihnen verbunden, in Kontakt über dem Opfer. Versammle die, die über dem Opfer den Bund geschlossen haben. Wir sind miteinander verbunden. Es ist nur die halbe Wahrheit und die halbe Sicht, wenn wir Einheit und dieses ganze Thema der Bündnisbeziehungen und des Leibes Christi nur auf das Hier und Jetzt beziehen. Da ist eine ewige Dimension dahinter, die es unbedingt braucht. Weil diese Wahrheiten sagen mir, es war vor mir so, die vor mir sind da. Das heißt, auch noch die nach mir kommen, sind da auch mit drin. Das heißt, wenn ich eines Tages meine Pumpe ausgeht, bin ich in dieser Wolke von Zeugen und immer noch mit ihnen verbunden. Wegen Jesus. Er verbindet uns. Und jetzt nochmal Hebräer 13 und dann bringen wir das hinter uns. Hebräer 13, Vers 3. Gedenkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene. Und derer, die misshandelt werden, als solche, die selbst auch noch im Leib leben. Paulus sagt, die in der Ewigkeit, die vor uns waren, sind mit uns verbunden. Die Engel sind mit uns verbunden. Und er sagt auch, diejenigen, die jetzt leben, überall auf dem ganzen Erdball, sind mit uns verbunden. Es ist Römer 12, ein Leib und viele Glieder. Wir sind mit den Geschwistern verbunden und die Apostel mehr als einmal sagen uns, gedenkt besonders derjenigen, die leiden. Gedenkt derjenigen, die misshandelt werden. Gedenkt derjenigen, die gefangen sind. Kümmert euch um die weit weg sind, die mit euch quasi scheinbar keinen Kontakt haben, aber seid mit ihnen verbunden im Gebet. Einfach nur an sie zu denken, das sagt uns Gott ja hier. Einfach nur an sie zu denken, das macht einiges. Auch mit dir selber. Auf einmal bist du dankbar dafür, dass du nicht in einem kleinen Loch leben musst. Dass du nicht in einem Konzentrationslager frierst und unterernährt bist und nur einfach nur noch auf den Tod wartest, dass du wieder bei Jesus sein kannst. Auf einmal weißt du, wie gut es dir geht. Und du fängst an zu beten für die, die in Gefangenschaft sind, dass ihr Geist gestärkt wird, dass sie Jesus vor Augen haben, dass sie in diesem Leiden den Geist der Herrlichkeit schmecken. Halleluja. Wir sind verbunden mit allen Heiligen an allen Orten dieser Welt. Und zu allen Zeiten. Jetzt die zweite Ebene, um die es heute hauptsächlich gehen sollte. Okay, ich nehme die Herausforderung an. Die zweite Ebene ist die Ebene der Ortsgemeinde. Bündnisbeziehungen in der Ortsgemeinde. Das heißt, das ist nicht, erstmal klären, was Ortsgemeinde nicht ist. Ortsgemeinde ist nicht deine Facebook-Gruppe, wo du mit anderen prophetisch Begabten dich austauschst. Ihr lacht, aber glaubt mir, das sind Themen. Ortsgemeinde ist auch nicht deine Denomination von sonst wo aus irgendwelchen anderen Städten, mit denen du dich einmal im Jahr triffst. Oder die und die Konferenz, wo du immer deine Freunde triffst. Ortsgemeinde ist auch nicht irgendwelche Fernsehprediger, die dir, wo ein Gottesdienst live übertragen wird. Heute guckt ja kaum einer Fernsehen, es ist ja alles online, wird gestreamt. Das ist auch nicht Ortsgemeinde. Ortsgemeinde ist die Gemeinde, wo du dich mit echten Leuten triffst, die du wirklich siehst, die du wahrnimmst mit allen deinen Sinnen und, ja, ob man nun will oder nicht, und mit denen du dich austauschen kannst, die mit dir reden. Ortsgemeinde ist nicht, dass du irgendwo ganz hinten sitzt und sobald der Pastor Amen sagt, blum, bist du weg. Sag bitte niemandem, dass das deine Gemeinde ist. Das ist eine Lüge. Danke. Gemeinde ist nicht der Ort, wo ich Predigten anhöre. Gemeinde ist auch nicht der Ort, wo ich mir Bibelwissen aneigne. Oder wo ich hingehe, damit mein schlechtes Gewissen irgendwie besänftigt ist. Und Gemeinde ist schon gar nicht, und das muss man heute doppelt betonen, ein Ort, wo ich unterhalten werde, wo mir Leute was bieten. Wenn hier Felix dasteht und eine Zungenrede abgibt und da zwei Interpretationen kommen, dann ist das nicht zur Unterhaltung da. Da ist es, weil Gott etwas zu dir spricht, weil Gott etwas zur Versammlung spricht und dann möchte er etwas tun. Und dann erwartet er von dir, dass du reagierst. Das ist genauso wie wenn ich mir fällt jetzt kein besseres Beispiel ein, sorry, wenn ich mit Thomas am Kaffeetisch sitze und ich sage, Thomas, willst du noch ein Stück Kuchen? Und er guckt runter, vielleicht auf sein Handy. Ich so, Thomas, hallo, ich rede mit dir. Gott redet nicht auf uns, zu uns im Prophetischen, zu uns im Wort Gottes, damit wir weiter das tun, was wir gerade machen, sondern, oder das ganz nett finden, sondern er redet zu uns, um ein Gespräch zustande zu bekommen, um, dass wir reagieren auf ihn, dass wir eine Antwort finden auf ihn. Deswegen sage ich so oft nach der Predigt und nach irgendwelchen Eindrücken, lasst uns eine Antwort finden. So ein Standardsatz, den ich aber wirklich so meine. So, die Ortsgemeinde ist der Ort, wo Beziehungen, diese Bündnisbeziehungen, sichtbar und erlebbar werden. Sichtbar und erlebbar. Und das alles ohne WhatsApp, ohne Facebook, ohne Instagram, was gibt's noch? Ohne Twitter, ohne irgendwelche technischen Hilfsmittel im echten Leben. Die kein Facebook haben und kein WhatsApp, die können da nicht so richtig mitfühlen, wenn ich sowas sage. Die denken, ist doch klar. Aber ist nicht klar, glaubt mir, es ist nicht klar. Wenn wir vom großen Leib Christi reden weltweit und sagen, wir sind mit den Geschwistern in Afrika verbunden, wir sind mit den Geschwistern in Nordkorea verbunden, aber wir sind nicht hier verbunden mit Geschwistern in der Ortsgemeinde, dann ist das alles eine Riesenheuchelei. Wenn ich nicht hier an diesem Ort, wo ich lebe, wo ich tagtäglich bin, mit Geschwistern verbunden bin, bin ich auch schon gar nicht mit denen verbunden, die irgendwo auf der anderen Seite des Erdballs leben. Das ist eine Riesenheuchelei. Und deshalb ist das allererste, was wir sagen müssen, wenn wir diese Bündnisbeziehungen leben wollen, ist, such dir eine Gemeinde, such dir Gemeinschaft, wo du sein kannst und wo du sagst, hier bin ich jetzt, hier will ich diese Beziehungen bauen, weil das ist nämlich viel Arbeit. Das braucht Zeit, das braucht Anstrengung, das braucht Überwindung, das braucht ins Licht treten, das braucht Bekenntnis, das braucht Ermutigung, Ermahnung, alle möglichen Dinge. Und da muss investiert werden, gearbeitet werden. Warum haben wir Bündnisbeziehungen? Lass uns mal 1. Mose Kapitel 4 aufschlagen. Ganz vorne, ja, nicht beim Sündenfall. 1. Mose 4. Kain und Abel. Wir gehen nicht auf die Details ein. Wir gehen zu Vers 9. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er aber antwortete: Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Ich habe an diese Schriftstelle gedacht, oder der Heilige Geist hat sie mir in Erinnerung gebracht. Also, vielleicht gebe ich euch mal einen kurzen Einblick, wie ich so Predigten vorbereite. Der Heilige Geist bringt mir eine Schriftstelle und ich frage innerlich, einfach nur innerlich, das ist ein Bruchteil von Sekunden: Herr, warum die Schriftstelle? Und auf einmal zeigt er mir etwas, was ich vorher noch nie gesehen habe. Kain ist ein Mann in zwei Extremen. Das eine Extrem oder diese Aussage spiegelt zwei Extreme wider. Das eine Extrem ist: Ihr seid mir völlig egal. Ihr seid mir sowas von Schnuppe. Mein Bruder ist mir sowas von egal. Und das andere Extrem ist: Wenn er mir nicht egal ist, muss ich ja sein Hirte sein. Das ist auch verkehrt. Uns sollen unsere Geschwister weder gleichgültig sein, noch sollen wir ihre Hirten sein. Wir sind nicht diejenigen, die übereinander den Hirtendienst tun. Das macht Jesus. Das macht Jesus. Aber nur weil ich sage, wir sind nicht die Hirten voneinander, heißt das nicht, dass wir uns gleichgültig sind. Das sind zwei Extreme, die beide unnatürlich oder ungesund sind. So, und wir versuchen jetzt einen schönen Mittelweg zu finden. Manchmal nehmen wir eher zu der einen, manchmal zu der anderen Seite. Und es ist eine Herausforderung, auch als Gemeindeleitung, auf dem Mittelweg zu bleiben. Und zu sagen, die Leute sind uns nicht egal, wir nehmen unsere Verantwortung wahr. Aber wir sind auch nicht die Kontrollierer, die alle steuern müssen. Und die jeden kleinen Fehler hervorheben müssen und immer irgendwie kleine Korrekturen vornehmen. Da würde ich nie fertig werden. Da hätte ich eine 80-Stunden-Woche. Bei euch. Halleluja. Danke, Jesus. So, wir finden einen Mittelweg. Und der ist weder gleichgültig, noch ich kontrolliere euch. Könnt ihr das alle mitgehen? Ja, danke schön. Halleluja. Aber ich will euch nicht, dass ihr mir gegenüber gleichgültig seid. Wir haben eine Verantwortung und die ist ganz wichtig in diesen Bündnisbeziehungen. Und wir sind verbunden auf eine bestimmte Art und Weise, nicht einfach nur damit das so ist, wie es ist, sondern damit wir da auch drin leben in diesen Beziehungen. Lass uns mal wieder zum Hebräerbrief gehen. Kapitel 10. Ja, für diejenigen, für die schwer ist, den Hebräerbrief zu finden, dann jetzt weißt du, wo er ist. Hebräer Kapitel 10. Vers 23 bis 25. Lasst uns festhalten an Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern, oder beziehungsweise Elberfelder sagt, die Versammlung nicht vernachlässigen, was meiner Ansicht besser ist, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Okay. Lasst uns aufeinander Acht geben. Wir haben die Verpflichtung, aufeinander Acht zu geben. Jeder braucht jemanden, am besten mehrere, die sich der Pflicht und der Verantwortung bewusst sind, auf mich Acht zu geben. Und vielleicht zur Erklärung, ich denke nicht, dass das die ganze Gemeinde für jeden sein soll. Wir haben unterschiedliche Qualitäten von Beziehungen, ja, ich kenne einige mehr, andere weniger. Und mich kennen einige mehr, andere weniger. Und wir haben unterschiedliche, man könnte sagen, Beziehungsringe. Ja, also ich bin in der Mitte und da gibt es verschiedene Ringe und ganz nah an mir dran ist meine Frau. Das ist das Nächste und das Wichtigste, die wichtigste Verbindung, die ich habe. Dann ein Ring weiter sind meine Kinder und dann ein Ring weiter, dann wird schon weiter und da sieht man, wo sind die Leute, die Zugriff auf mein Leben haben, die mir spiegeln können, wie ich drauf bin, die mir spiegeln können, wie ich mich verhalten habe, die mir sagen können, was ich vielleicht verkehrt gemacht habe, die mich ermutigen können und die mich auch ermahnen können. Wir brauchen Leute, die auf uns Acht geben. Und das kommt nicht einfach so vom Himmel gefallen, wie wir das vielleicht gern hätten. Ja, ich hätte gern diese Beziehungen, aber ich will eigentlich nicht dafür arbeiten und das soll einfach so entstehen. Das ist nicht, wie die Sachen funktionieren. Beziehungen entstehen durch Vertrauen und Vertrauen baut man auf. Das geht nicht von heute auf morgen. Ich kann nicht heute jemanden treffen und morgen sind wir beste Freunde. Das funktioniert nicht. Eine Beziehung bildet sich, sie wird aufgebaut durch Vertrauen. Und wir alle brauchen solche Beziehungen, wo wir sagen, pass auf. Und das haben Felix und ich ganz oft gemacht. Weil wir auch Lehrer in dem Bereich hatten und dafür geschult wurden ein Stück weit. Wenn ich irgendwie komisch werde, du musst mir das sagen. Wenn du irgendwas in meinem Leben siehst, was irgendwie krumm ist, wenn ich ein Wort verloren habe, was da nicht hingehört, wenn ich irgendwo abweiche von dem Weg, den ich mir vorgenommen habe, du bist für mich zuständig. Du musst, bitte komm zu mir und sprich mich darauf an. Wir brauchen solche Beziehungen, wo wir die Verantwortung füreinander ernst nehmen. Nochmal, nicht kontrollieren und bestimmen und jetzt jeden Aspekt deines Lebens unter Kontrolle haben, sondern wir nehmen in Liebe Verantwortung für den anderen, weil ich nicht will, dass der andere verloren geht. Denkst du, boah, das sind aber krasse Geschütze mit verloren gehen und so. Hebräer Kapitel 3, da heißt es in Vers 13. Lass uns das mal kurz lesen, aber wir machen hier einen Bleistift rein. So. Hebräer Kapitel 3, Vers 13. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Wir haben die Verantwortung füreinander, wenn wir sehen, da schleicht sich Sünde in das Leben ein. Da sind Verhaltensweisen, die gefallen dem Herrn nicht. Da sind Verhaltensweisen, die geben dem Teufel Raum und. Haben wir die Pflicht, unserem Bruder, unsere Schwester darauf hinzuweisen. Nicht als die Oberlehrer, sondern als die Diener. Galater Kapitel 5 oder 6. Oder nee, ist glaube ich 6, Vers 1 oder 2, da heißt es, wenn jemand von euch von einem Fehltritt übereilt wird, dann geht ihr die Sanftmütigen hin, nee, nicht, dann geht ihr die Reifen oder die Geistlichen, heißt es, die Geistlichen hin und überführt ihn im Geist der Sanftmut. Und im Jakobusbrief heißt es, wenn einer von seinen Sünden wegholt, wenn einer von seinem bösen Weg ihn wegholt, dann bedeckt er eine Menge von Sünden und wird ein Diener, ein Werkzeug Gottes selbst. Denn wenn Gott eins will, ist es nicht, dass wir geheilt sind, sondern dass wir sündlos sind. Dass die Sünde radikal aus unserem Leben entfernt wird. Das ist seine oberste Priorität. Und wir können uns Gott zur Verfügung stellen, einander zu dienen und einander zu helfen. Und wir brauchen das. Ich brauche das. Ich brauche die Ermahnung. Ich brauche die Zurechtweisung. Ich brauche, dass jemand da ist, der guckt, wie sieht es in meinem Leben aus. Noch ein Wort zur Ermahnung. Psalm 141. Ganz oft benutzt Gott Menschen, also zumindest ist es in meinem Leben so gewesen, erst gestern, Halleluja, benutzt Gott, also meine Frau, die hat das nun auch verstanden und die übt das auch aus. Das ist Freud und Leid gleichermaßen. Und ganz oft benutzt zum Beispiel Gott jemanden, der zu mir kommt und mich ermahnt oder eine Sache sagt, die ich falsch gemacht habe oder die mir nicht gefällt, nicht um der Sache willen. Die Person hat gar nicht recht. Aber sie ist trotzdem von Gott geschickt, damit mein Herz offenbar wird, wie ich auf Korrektur reagiere. Gott hat alle möglichen Arten und Weisen, dir dein Herz zu offenbaren. Und dann schickt er jemanden, der verdreht ist, der die Sache nicht richtig blickt, wo es dann gar nicht um die Sache an sich geht, aber es geht darum, wie reagiere ich. Und je enger das in dem Kreis ist, ja, diese Ringe, diese Beziehungsringe, je enger die Personen sind, desto herausfordernder wird es. Gestern erst meine Frau dann nur gesagt, und ich habe keine Angst, das für euch zu, doch, ich habe schon Angst, aber Jesus wird das zu seinem Besten nutzen. Gestern hat meine Frau dann nur zu mir gesagt, kannst du nicht einmal Korrektur annehmen? Und das ist für den geistlichen Gemeindeleiter, der ein Vorbild sein sollte, schon ein hartes Stück. Und ich wusste, okay, Gang zurückschalten, kurz nochmal überlegen, welche Weichen habe ich hier falsch gestellt und mich schnell demütigen. Ein Tipp, wenn du deinen Stolz siehst, dann räume schnell damit auf, so schnell wie es nur geht. Wenn du mit deinem Widersacher auf dem Weg bist, komm schnell mit ihm ins Reine, dass nicht, wenn ihr angekommen seid, du dem Richter überführt wirst. So, wie reagieren wir bei Ermahnung? Psalm 141, Vers 5. Der Gerechte schlage mich, das ist Gnade. Und er züchtige mich, das ist Öl für mein Haupt. Und mein Haupt soll sich nicht dagegen sträuben, wenn es auch wiederholt geschieht. Ich bete nur gegen ihre Bosheiten. Halleluja. Das ist die Haltung einer Person, die gottesfürchtig ist. Eine Person, die lernen möchte. Eine Person, die wachsen möchte in der Gnade. Der Gerechte hat mich geschlagen. Wie heißt es? Das ist Gnade. Und das ist Gnade, wenn du kurz innehältst und drüber nachdenkst, dass da jemand ist, der dich auf deine Schwachen, auf deine Schwachstellen, auf deine Sünden anspricht. Was für eine Gnade. Es gibt keine größere Gnade, als die eigene Sünde zu erkennen. Mike Bickel hat so herrlich gesagt, ich sehe jeden Kritiker als ein kostenloses Fehlersuchsystem. Du musst da nicht mal was dafür bezahlen. Da kommen Leute zu dir und die kritisieren dich. Das ist ja herrlich. Halleluja. Da ist jemand, der ermahnt dich, der will dich korrigieren, vielleicht auch mit einem falschen Herzen. Aber die Person spricht etwas an und du kannst ganz einfach hingehen und sagen, stimmt das her oder stimmt das nicht? Was für eine Gnade, dass es Leute gibt, die mir meine Fehler zeigen. Kann für mich nur zum Guten ausschlagen. Kostenfreies Fehlersuchsystem. Halleluja. Und er züchtigte mich. Das ist Öl für mein Haupt. Öl für mein Haupt. Man könnte das natürlich weiter auslegen, dass der Schlüssel für Salbung ist, dass man offen für Korrektur ist, aber so weit will ich nicht gehen. Dieses Öl, dieses Kosmetikprodukt, was den so das i-Tüpfchen, das letzte, was man quasi macht, um sich schön zu machen, ja. Ja, Felix weiß das, der ist ja in Kosmetikprodukten verstrickt. Jesus hat gesagt, wenn du fastest, dann sollst du nicht dahergehen, so ganz wehmütig, damit alle sehen, dass du fastest, sondern du sollst dich waschen, dich schön machen und dich salben mit Öl. Ein Kosmetikprodukt. Und hier sagt ein gottesfürchtiger Mann, David, sagt, wenn ich zurechtgewiesen werde, wenn ich geschlagen werde, ja, das tut ja auch weh. Niemand von uns sagt, ja, jemand kommt und korrigiert mich. Sondern das ist ein, oh, das tut weh, aber Herr, ist was dran. Und dafür braucht es einen sicheren Rahmen. dass das gesund ist. Und das sind Beziehungen, wo Vertrauen gewachsen ist. Wenn einer zu mir kommt, mit dem ich diese Beziehung habe, zum Beispiel Felix oder Thomas, da muss ich das noch ein bisschen mehr trauen, aber das kriegt er auch noch hin. Hat es erst letztens gesagt, dass er mit einigen Punkten aus meiner Predigt letzte Woche nicht übereinstimmt, aber da reden wir noch drüber. Das sind auch Punkte, die dürft ihr gerne immer sagen, kein Problem. Ich habe keine Angst davor, herausgefordert zu werden. Und ich habe auch keine Angst davor, wenn ich was Falsches gesagt habe, vor euch zu sagen, das war nicht richtig. Halleluja. So, und weil ich weiß, da ist Vertrauen, denke ich nicht, der will mir nur schaden. Sondern ich sage danke. Vielleicht nicht im ersten Moment, dauert vielleicht ein paar Minuten, vielleicht auch ein, zwei Stunden. Aber irgendwann sage ich danke. Und ich weiß, das macht er, weil er mich liebt. Und dann kann ich zum Gegenschlag ausholen. Ich liebe sie ja auch. Halleluja. Das sind Bündnisbeziehungen, wo wir die Verantwortung füreinander, die Verpflichtung füreinander annehmen. Und das gilt nicht nur für ermahnen, sondern für ermutigen. Wir spornen uns an, da können wir mal zurückgehen zu der Hebräerstelle, wo euer Bleistift drin liegt. Hebräer 10, Vers 24. Lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Wir spornen uns an. Ja, und das ist ja nicht mit der... Die spornen? Das ist egal. Wir ermutigen uns gegenseitig zu guten Werken. Wir ermutigen uns zum Glauben. Wir ermutigen uns zur Heiligung. Wir ermutigen uns, wenn da eine Enttäuschung ist, ich krieg das nicht hin, dann sagen wir, Jesus ist in dir und der ist größer als der, der in der Welt ist. Du schaffst das, du packst das. Wir ermutigen uns und sagen, hey, bleib dran. Wir sagen, gib das nicht auf, gib das Wort Gottes nicht auf, gib das Fasten, das Gebet nicht auf. Wir ermutigen uns gegenseitig. Und das stärkt uns. Wir können nicht alleine Christ sein. Dieses einsame Eremitenleben irgendwo im Wald, in einer schlichten Hütte, und ich ernähre mich von Moos und Wurzeln und tarne das als eine Frömmigkeit, die die Schrift nicht kennt. Es geht nur zusammen. Das ist das Erste, wenn meine Ohren klingeln, wenn hier jemand reinkommt und ich erkenne, der ist Christ, und ich frage, aus welcher Gemeinde kommst du? Ach, ich habe keine Gemeinde. Oder wie ich letztens gehört habe, ich bin freier Radikaler. Das funktioniert nicht. Und wenn man ihn ein bisschen näher kennenlernt, weiß man, warum er freier Radikaler ist. Das funktioniert nicht. Wir stehen zusammen. Wir brauchen Beziehungen. Es geht nicht alleine. So hat Gott das gemacht. Und Paulus erklärt das ja auf diese herrliche Weise in Römer 12. Die Hand kann nicht sagen, ach, ich brauche den Arm nicht mehr und die Beine. Ich schaffe das jetzt alleine, ich gehe alleine meinen Weg. Das funktioniert nicht. Wir sind ein Leib, viele Glieder. Und die sind zusammengefügt, miteinander verbunden, weil jedes Körperteil das andere braucht. Und genauso ist es auch in der Gemeinde. Wir brauchen einander. Wir können nicht alleine sein. Der Teufel hat zu leichtes Spiel mit uns. Zu leichtes Spiel. Und schon allein diese Annahme, dass es alleine geht, ist eine Verführung. Wir spornen uns an, also wir ermutigen uns, erst wir ermahnen uns, dann wir ermutigen uns, wir spornen uns an zu Liebe und guten Werken. Das setzt aber voraus, dass wir unser Leben öffnen, dass wir erzählen, wie war es auf Arbeit, was fordert mich da heraus, was sind da die schwierigen Kollegen, mit denen ich echt zu kämpfen habe, was sind das für Herausforderungen mit meinen Kindern, was sind das für Herausforderungen mit meinem Ehepartner, was sind das für Herausforderungen in der Gemeinde, wir öffnen unser Leben und dann kommt jemand und sagt, weißt du, der Kollege, der dich immer hasst, der hat eigentlich sehnt er sich nach Liebe, eigentlich sehnt er sich nach jemand, der ihn annimmt, wie er ist. Und er versteckt sich unter einer Maske und du weißt, okay, Liebe, gute Werke, das sind die Dinge, zu denen wir uns anspornen sollen. Nicht zu Kritiksucht und was alle anderen verkehrt machen, sondern zu Liebe und guten Werken. Und da merkt ihr schon, ich beschreibe eine Qualität von Beziehungen, die wir hier noch nicht wirklich haben. Um ehrlich zu sein. Aber, ja, ist ja ein Wegweiser für uns, ein der zeigt uns, wo es hingeht. Und das ist das Ziel, was wir haben. Solche Beziehungen. Denn, Vers 25, tut das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Welcher Tag ist das? Nicht der Montag, wo ich wieder auf Arbeit muss, sondern das ist der letzte Tag, der Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt und wo wir alle vor dem Richterstuhl Christi Rechenschaft ablegen müssen. Und dann wird jedem zuteil werden, was er getan hat, Gutes oder Böses. Und es wird bewährt werden durchs Feuer, was für ein Werk wir vollbracht haben. Holz, Heu, Stroh oder Gold, Silber und kostbare Steine. 1. Korinther Kapitel 2. Stellt euch mal ein Dorf vor, und da sind einige Häuser aus Holz, manche aus Heu, ja, aus Heuballen, manche vielleicht aus Stroh und einige Häuser aus Eisen, einige Häuser aus Gold, einige Häuser aus kostbaren Steinen. Und dann kommt deine Feuersbrunst. Ich kann nicht genau sagen, welche Häuser noch stehen. Aber dieses ganze Thema Richterstuhl Christi ist auch so ein vernachlässigtes Thema, was so wichtig ist und für die Apostel so zentral war. Immer wieder liest du diesen Ausspruch, der Tag, bis zum Tag, dieser Tag. Dann geht es immer darum, der Tag, an dem Jesus kommt. Und wenn wir Beziehungen haben, wo wir gemeinsam uns immer wieder erinnern, Jesus kommt wieder. Das ist nicht vergeblich. Das ist nicht umsonst, dass wir dienen, dass wir unser Leben geben, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen, dass wir Entbehrungen haben, dass wir unser Geld weggeben für die Mission. Das ist nicht umsonst, dass wir rausgehen auf die Straße und den Ungläubigen von Jesus erzählen. Denn der Tag kommt. Bündnisbeziehungen sind Beziehungen, die wir leben im Licht des letzten Tages. Mit einem Blick auf das Ende hin. Richte unseren Blick. Hey, richte unseren Sinn auf das Ende hin. Jetzt ist. Heieiei. Römer 12, Vers 8. Nee, Moment, das. Das ist nicht die Schriftstelle, die ich meine. Hier gibt es die Schriftstelle in dem Kapitel, wo es heißt, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen. Aber wir können die auch später suchen. Paulus sagt, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen. Das ist eine andere Ebene, auf der die Bündnisbeziehungen sichtbar werden. 12, 13, Dankeschön. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen. Übt willig Gastfreundschaft. Wir nehmen Anteil daran, wenn einer von uns eine Not hat. Und das ist nicht eine seelische Not oder eine, keine Ahnung, ich würde so gerne den Ferrari fahren, aber hab das nicht und den neuen Flatscreen-Fernseher und kann mir den nicht leisten. Das ist nicht so eine Not, sondern eine Not, dass jemand etwas entbehrt, was er zum Leben braucht. Dann ist Gottes Wille nicht, dass es vom Himmel geregnet kommt oder dass man im Lotto gewinnt, sondern dann ist Gottes Wille, dass wir in diesen Beziehungen, in der Gemeinde, diesen Nöten aushelfen. Wenn du merkst, dein Bruder oder deine Schwester hat eine Not, das allererste, was du dich fragen solltest vor dem Angesicht Gottes ist, Herr, willst du dieser Not durch mich begegnen? Willst du dieser Not durch mich aushelfen? So hat die erste Gemeinde angefangen. Apostelgeschichte 2. Ihr wisst ja, wo das steht. 44 bis 46. Sie hatten alles gemeinsam. Und dann haben sie noch ihre Güter, ihre Häuser verkauft und haben untereinander verteilt, wie jemand Not hatte, bedürftig war. Das ist eine ganz praktische Art, ganz praktische Sache, wie wir Bündnisbeziehungen leben. Deine Not ist meine Not. Und meine Not ist deine Not. Wenn du leidest, leide ich. Und wir helfen einander aus. Und schon allein dieser Punkt räumt mit so vielen Dingen oder wühlt so viele Dinge in unserem Herzen auf. Besonders unseren Stolz. Weil wir wollen für uns selber sorgen. Das darf niemand wissen, dass wir diese Not haben. Frau, du hältst deinen Mund. Es ist etwas Beschämendes oder etwas nicht Beschämendes, etwas Demütigendes, wenn einem geholfen wird. Aber wenn du die Hilfe von deinen Geschwistern nicht annehmen kannst, wie willst du die Hilfe Gottes annehmen? Das ist nichts anderes. Wenn du zu stolz bist, um die Hilfe von Menschen anzunehmen, bist du wahrscheinlich auch zu stolz, um die Hilfe Gottes anzunehmen. Römer 15, Vers 1. Ein weiterer Punkt in Bündnisbeziehungen in der Gemeinde. Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachheit der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Das ist ein so wichtiger Punkt. Wenn ihr das Kapitel 14 und 15 einmal zu Hause lest, werdet ihr wissen, worum es ging. Da waren Leute, die gesagt haben, man darf nur das und das essen. Was ihr esst, das ist Sünde, das ist Götzenopfer. Und das waren im Übrigen die Schwachen, nicht die Starken. Natürlich hätten die Schwachen nie gesagt, wir sind die Schwachen. Die Schwachen dachten, wir sind die Starken. Wir sind die Heiligen. Wir sind die, die wirklich den Willen des Herrn tun. Das sind die Schwachen. Die Starken sind die, die die Freiheit haben. Und deswegen sagt auch Römer 14, Vers 1, sagt er, den Schwachen im Glauben nehmt auf, aber nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Das heißt, die Ordnung in Gottes aufzurichten, obliegt nicht jedem, der hier zur Gemeinde reinkommt, sondern das obliegt der Leitung, die gerne Impulse entgegennimmt. Aber hier kann niemand ankommen und sagen, ja, wir sollten jetzt kein Schweinefleisch mehr essen. Ich kann sagen, ach, du bist aber schwach im Glauben. Ich bin nicht schwach, ich bin stark. Und da ist es wichtig, dass wir nicht uns selbst gefallen, sondern sagen, komm, ist okay. Du darfst deine Meinung haben, alles in Ordnung. Wir lassen uns nicht dein Joch auf uns legen, aber der Herr segne dich, wir halten dich aus. Denn es wird ein Tag kommen, ein herrlicher, oh happy day, ja, wenn der Schwache nicht mehr schwach ist, sondern stark im Glauben. Und selbst wenn er nicht kommt, wir tragen einander mit. Noch zwei Bibelstellen, Römer 12, Vers 15. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Wenn das Wort Gottes ruft uns dazu auf, die Freude, die wir haben, miteinander zu teilen. Ja, das sind Bündnisbeziehungen. Wir teilen unsere Freude. Und das Herrliche ist, an geteilter Freude, sie wird immer größer. Wenn zwei sich freuen, ist die Freude größer, als wenn sich nur einer freut. Und wir sollen aber nicht nur die Freuden teilen, wir sollen auch die Trauer teilen. Und wenn wir die Trauer teilen, wird sie kleiner. Wenn du trauerst und jemand trauert mit dir und er sagt nicht, ach komm, ist doch nicht so schlimm, ist da Mensch, jetzt sei doch mal gläubig und jetzt rappel dich doch mal auf, jetzt schau doch mal Jesus an, jetzt sei doch mal wieder fröhlich. Nein, wir trauern mit. Und das ist auch nichts Schlimmes und nichts Sündhaftes. Das ist sogar etwas, was das Wort Gottes von uns verlangt. Wir tragen die Trauer des anderen mit. Und das kann sich manchmal nebenher abspielen. Zwei treffen sich, der eine hat gerade einen tiefen Verlust erlebt und ist tief in Trauer. Und sie trauern zusammen. Und der andere hat etwas erlebt, was ihm große Freude bringt. Und sie freuen sich zusammen. Wir denken, das ist doch verrückt. Aber so, wir sind miteinander verbunden und wir teilen Freud und Leid. Wir gehen zusammen durch Höhen und durch Tiefen. Und jetzt noch zum Schluss Johannes Kapitel 13. Und dann seid ihr erlöst und könnt das alles in die Tat umsetzen. Johannes Kapitel 13. Vers 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. All dieses ganze Thema der Beziehungen, der Bündnisbeziehungen, steht bei Gott unter der großen Überschrift, liebt einander. Das alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, war Liebe. Liebe ist der Mörtel, könnte man sagen, der die lebendigen Steine des Hauses Gottes zusammenhält. Liebe ist das Einzige, wo wir immer drin wachsen werden. Paulus schreibt an die Thessalonicher, euch über die Bruderliebe zu schreiben, habt ihr nicht nötig. Denn ihr selbst seid von Gott gelehrt worden, einander zu lieben. Ich ermahne euch aber, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt. Wir lieben einander. Darin wachsen wir. Darin heilen wir. Darin teilen wir. Darin leben wir. Und ja, so wird die Gemeinde gebaut. So werden wir ermutigt, getröstet und so weiter und so weiter. Lass uns mal aufstehen. Und kurz eine Antwort finden. Ich möchte dich ermutigen, wenn du hier bist und Thomas, kannst du das Ding zur Seite stellen, bitte? Danke. Ich möchte dich ermutigen und du hier bist und denkst, es klingt alles ganz nett und verlockend. Ich habe solche Beziehungen nicht. Dann möchte ich dich ermutigen und dir sagen, das muss nicht so bleiben. Es muss nicht so bleiben. Das kann verschiedene Gründe haben, aber eins weiß ich, wenn du dich aufmachst zu deinem Nächsten, zu einem anderen, der dein Bruder, der deine Schwester ist im Herrn, dann und du aktiv wirst, der andere wird dich kaum abweisen. Gut, da können noch andere Dinge drin sein, von ungeheilten Dingen und so weiter, die Gott noch rauswaschen muss aus unserem Herzen. Aber was ich sagen will, ist, sei mutig. Sei mutig und geh Schritte. Enrico, kannst du noch ein bisschen, klar, ist immer so still in den Pausen. Halleluja. Sei mutig und geh Schritte und lass dich nicht abhalten von deinen Ängsten, von deinen Verletzungen, von deinen Enttäuschungen. Lass dich nicht abhalten von Erfahrungen, wo du gesagt hast, ja, jetzt hab das probiert, aber es hat nicht geklappt und da wurde ich enttäuscht und verletzt. Lass dich nicht abhalten davon. Und wenn du fragst, wie soll ich das machen? Lad jemanden zum Essen ein. Sag, hey, heute nach dem Gottesdienst oder an dem und dem Tag in der Woche wollen wir uns nachmittags auf einen Kaffee treffen? Wollen wir zusammen mal essen gehen? Willst du mal zu mir nach Hause kommen? Und ihr geht einfach Schritte aufeinander zu und so wachsen Beziehungen. Das ist nicht von heute auf morgen, dass ihr euch die tiefsten Geheimnisse sagt oder euch sofort ermahnt, sondern diese Beziehungen wachsen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass, wenn du das willst, aber irgendwie in dir, du merkst, du wurdest verletzt, dann möchte ich kurz für dich für Heilung beten. Vater, ich danke dir, dass du Jahweh Rapha bist, der Gott, der uns heilt, der Gott, der mich heilt. Du bist der Herr, unser Arzt. Und ich bete jetzt, Vater, da wo Verletzungen waren, da wo Geschwister verwundet aus Gemeinschaft zurückgekommen sind, wo das für sie kein Ort des Schutzes war, sondern ein Ort der Bedrohung. Herr, ich bitte dich, dass du mit deiner Heilungskraft kommst und dass du diese Geschwister jetzt anrührst im Namen Jesu, dass du ihre Herzen heilst, wunderbarer Gott. Rühre sie jetzt an in diesem Moment, Herr, und zeig ihnen, dass es nicht nur diese Finsternis gibt, sondern dass es auch das Helle gibt, das Licht gibt. Zu jeder Kopie gibt es ein echtes Stück, zu jedem Missbrauch gibt es Gebrauch. Vater, ich bitte dich, dass du
uns leitest und führst in diesen Dingen, wie wir diese Bündnisbeziehungen wachsen lassen können. Ich bitte dich, dass du uns einfach ganz praktisch zeigst, wie wir das umsetzen können. Und wenn es ist, ich ziehe um, da wo die anderen wohnen, da ziehe ich hin. Wenn es ist, ich nehme diesen Weg in der Woche noch auf mich, ich mache noch diesen und jenen Termin mehr und lasse dafür Sport wegfallen oder sonst irgendwas. Herr, ich bitte dich, dass du uns da hineinführst und leitest. Wunderbarer Gott. Herr, ich danke dir, dass du nichts auf uns zwingst, sondern dass das ein riesengroßes Vorrecht ist, in deiner Gemeinde, im Haus Gottes, solche Beziehungen zu leben. Herr, ich danke dir für die ganze Predigtreihe über den Bund, dass du unser Bündnis Gott bist. Und ich bitte dich, Herr, dass du das ganz tief in uns hineinbrennst, unsere Identität als Bündnispartner Gottes. Wir danken dir, Herr, für deine Auferstehung und für dein unauslöschliches Leben. Und in all diesen Dingen, die wir besprochen haben, soll dieses Leben sichtbar werden. In Jesu Namen. Amen.